Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema: Die Rückzahlung von Fort- und Weiterbildungskosten. Kann das überhaupt wirksam vereinbart werden? Ja, zu diesem spannenden Thema begrüße ich Sie aus Hamburg. Moin!
Moin, moin aus Hamburg, auch von mir, Jens Buchwald.
Darf mich wieder einmal bedanken, dass Sie sich für uns und für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden haben. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Thema. Vielen Dank auch an Oliver Hirschfeld, der uns geschrieben hat: Ich höre Ihren Podcast regelmäßig auf längeren Autofahrten und schätze den guten und interessanten Input sehr. Vielen Dank dafür. Ja, das können wir gerne zurückgeben, Herr Hirschfeld. Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte. Bevor wir zu unserem Schwerpunktthema kommen, vorab mal wieder eine Frage, die uns immer mal wieder von unseren Mandanten gestellt wird. Worum geht es? Ja, wenn in der Firma über die Vergütung diskutiert wird oder Gerüchte entstehen, wer wie viel verdient, dann kann das zu erheblichen Unruhen führen. Und deswegen fragen uns immer mal wieder Mandanten, ob man es verbieten kann, über die Höhe der eigenen Vergütung zu sprechen und ob man eine solche Regelung in den Musterarbeitsvertrag aufnehmen kann. Tatsächlich hat das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern dazu schon im Jahr 2009 Folgendes geschrieben. Das Urteil können Sie natürlich in den Shownotes dann sehen. Und zwar haben die gesagt: Eine Klausel, wonach der Arbeitnehmer verpflichtet ist, über seine Arbeitsvergütung auch gegenüber Arbeitskollegen Verschwiegenheit zu bewahren, ist unwirksam, da sie den Arbeitnehmer daran hindert, Verstöße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz im Rahmen der Lohngestaltung gegenüber dem Arbeitgeber erfolgreich geltend zu machen. Darüber hinaus verstößt sie gegen Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz. Ja, das ist das eine, dass wohl die Rechtsprechung sagt, das geht so nicht. Und zum anderen gibt es auch noch die Entgelttransparenzrichtlinie der EU. Und da ist in Artikel 7 Absatz 5 Folgendes geregelt: Arbeitnehmer dürfen nicht daran gehindert werden, ihr Entgelt offenzulegen, um den Grundsatz des gleichen Entgelts durchzusetzen. Insbesondere ergreifen die Mitgliedstaaten Maßnahmen, um Vertragsbedingungen zu verbieten, durch die Arbeitnehmer davon abgehalten werden, Informationen über ihr Entgelt offenzulegen. Auch hier setzen wir einen Link in die Shownotes. Die Entgelttransparenzrichtlinie ist zwar noch nicht in Kraft, muss aber bis zum 7. Juni 2026 in nationales Recht umgesetzt werden, wird also früher oder später kommen. Fazit: Leider ist es nicht möglich, Mitarbeitern wirksam zu untersagen, über ihre eigene Vergütung zu sprechen. Kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Ja, auf den vielfachen Wunsch einer einzelnen Dame, das ist tatsächlich so gewesen, aber ernsthaft, wir wurden von einer Hörerin angeschrieben mit dem Wunsch, einmal über das Thema Rückzahlung von Fort- und Weiterbildungskosten, kann das überhaupt wirksam vereinbart werden, zu sprechen, und das wollen wir gerne tun. Worum geht's hier überhaupt? Viele Firmen bieten Mitarbeitern die Möglichkeit an Fortbildungen teilzunehmen. Sie stellen die Mitarbeiter dafür frei, zahlen die Vergütung für den Zeitraum der Fortbildung weiter, übernehmen die Seminarkosten und zahlen zusätzlich gegebenenfalls auch noch Reise- und Übernachtungskosten. Das tun die Firmen natürlich unter anderem in der Hoffnung, dass die Mitarbeiter nach der Fortbildung die neuen Kenntnisse für die Firma nutzen und weiter beim Arbeitgeber bleiben. Da, wie wir alle wissen, natürlich unser Vertrauen auch manchmal enttäuscht wird, stellt sich die Frage, inwieweit es möglich ist, Mitarbeiter nach einer Fortbildung an den Arbeitgeber zu binden. Und oder, wenn er dann doch kündigt, ob und in welchem Umfang es möglich ist, den Arbeitnehmer in einer Vereinbarung zu verpflichten, die Kosten für die Fortbildung an den Arbeitgeber zu erstatten. Hier gleich am Anfang ein wichtiger Hinweis: Eine Rückzahlungsvereinbarung kann nur in einem Arbeitsverhältnis vereinbart werden. Bei einer Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes ist es gesetzlich verboten, sich die Ausbildungskosten vom Azubi erstatten zu lassen. Ergibt sich aus § 12 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf Folge 43 unseres Podcasts verweisen. In der Folge haben wir ausführlich die Rechte und Pflichten von Auszubildenden sowie die Problemfälle und deren Lösungen besprochen. Hören Sie da gerne mal rein. So, jetzt starten wir in unser Schwerpunktthema. Das heißt ja, die Rückzahlung von Fort- und Weiterbildungskosten, kann das überhaupt wirksam vereinbart werden? Und warum das so schwierig ist, die Rückzahlung wirksam zu vereinbaren, damit startet jetzt Jens Buchwald.
Ja, genau. In der Regel ist es ja so, dass Sie als Arbeitgeber die Fortbildungsvereinbarung oder die Weiterbildungsvereinbarung, die mit dem Arbeitnehmer geschlossen wird, stellen bzw. entwerfen. Und was folgt daraus? Ja, es folgt juristisch gesehen daraus, dass es sich bei diesen Weiterbildungs- oder Fortbildungsvereinbarungen inklusive der Rückzahlungsklauseln um allgemeine Geschäftsbedingungen handelt. Und das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen auf diese Fortbildungsvereinbarungen Anwendbarkeit findet. Dementsprechend dürfen durch die von Ihnen gewählten Klauseln keine unangemessenen Benachteiligungen gegenüber dem Arbeitnehmer eintreten. Ansonsten sind diese Klauseln regelmäßig unwirksam. Welche Voraussetzungen gibt es denn, um eine wirksame Rückzahlungsklausel in eine solche Vereinbarung aufzunehmen? Zunächst einmal setzt eine wirksame Rückzahlungsklausel voraus, dass die Aus- und Fortbildungsmaßnahme für den Mitarbeiter von geldwertem Vorteil ist. Sei es, dass bei seinem bisherigen Arbeitgeber die Voraussetzungen einer höheren Vergütung erfüllt sind oder dass sich die erworbenen Kenntnisse auch anderweitig nutzbar machen lassen. Zweiter wichtiger Punkt, eine genaue Kostenaufstellung. So heißt es bereits in einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem August 2012, Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes, dass eine Klausel über die Erstattung von Ausbildungskosten dem Transparenzgebot in § 307 Absatz 1 Satz 2 BGB nur dann genügt, wenn die entstehenden Kosten dem Grunde und der Höhe nach im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren angegeben sind. Mit anderen Worten, ja, der Arbeitnehmer muss vereinfacht gesagt wissen, was auf ihn zukommt. Die Urteilsgründe dieses Urteils, die lesen sich teilweise wie eine Bedienungsanleitung für Arbeitgeber. Mit anderen Worten, ja, da sollte man einfach mal reinschauen als Personaler oder Arbeitgeber und auch hier zur Veranschaulichung, was von Ihnen als Arbeitgeber verlangt wird, mal ein kurzer Auszug aus den Entscheidungsgründen. Dort heißt es dann so schön, dem Transparenzgebot ist nur genügt, wenn die gegebenenfalls zu erstattenden Kosten dem Grunde und der Höhe nach im Rahmen des Möglichen angegeben sind. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Anforderungen, die an die Transparenz einer Rückzahlungsvereinbarung zu stellen sind, nicht überzogen sein dürfen. Der Verwender der Klausel ist nicht verpflichtet, die Kosten der Ausbildung bei Abschluss der Rückzahlungsvereinbarung exakt der Höhe nach zu beziffern. Im Sinne eines Ausgleichs der widerstreitenden Interessen von Klauselverwender und Vertragspartner müssen die Angaben jedoch so beschaffen sein, dass der Vertragspartner sein Rückzahlungsrisiko abschätzen kann. Dazu sind zumindest Art und Berechnungsgrundlagen der gegebenenfalls zu erstattenden Kosten anzugeben. Ohne die genaue und abschließende Bezeichnung der einzelnen Positionen, zum Beispiel Lehrgangsgebühren, Fahrtkosten, Unterbringungs- und Verpflegungskosten, aus denen sich die Gesamtforderung zusammensetzen soll, und der Angabe, nach welchen Parametern die einzelnen Positionen berechnet werden, also zum Beispiel eine Kilometerpauschale für Fahrtkosten oder Tagessätze für Übernachtungs- und Verpflegungskosten, bleibt für den Vertragspartner, also den Arbeitnehmer, regelmäßig unklar, in welcher Größenordnung eine Rückzahlungsverpflichtung auf ihn zukommen kann, wenn er seine Ausbildung abbricht. Zudem ist auch anzugeben, für welchen konkreten Zeitraum Lohnfortzahlungskosten bei einer bezahlten Freistellung anfallen und ob die Rückzahlungsverpflichtung sich auf die Brutto- oder die Nettosumme erstreckt und ob zum Beispiel auch die Beiträge zu einer Zusatzversorgung zu erstatten sind. Ja, fehlt es an diesen Angaben, ja, dann kann die gesamte Rückzahlungsklausel unwirksam sein. Dritter Punkt, auf den Sie unbedingt Acht geben müssen als Arbeitgeber bei der Gestaltung von Fortbildungsvereinbarungen, ist die zulässige Bindungsdauer. Auch hier stellen wir Ihnen ein grundlegendes und sehr wichtiges Urteil des Bundesarbeitsgerichts vor, und zwar eine Entscheidung aus dem Jahre 2009. Wie immer finden Sie auch hier den Link zu dieser konkreten Entscheidung in den Shownotes. Dort heißt es so schön: Außerdem müssen die Vorteile der Ausbildung und die Dauer der Bindung in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Das ist in erster Linie nach der Dauer der Aus- oder Fortbildungsmaßnahme, aber auch anhand der Qualität der erworbenen Qualifikationen zu beurteilen. Grundsätzlich gilt dabei Folgendes: Bei einer Fortbildungsdauer von bis zu einem Monat ohne Verpflichtung zur Arbeitsleistung unter Fortzahlung der Bezüge ist eine Bindungsdauer bis zu 6 Monaten zulässig. Bei einer Fortbildungsdauer von bis zu 2 Monaten ohne Verpflichtung zur Arbeitsleistung unter Vorzahlung der Bezüge ist eine einjährige Bindung zulässig. Bei einer Fortbildungsdauer von 3 bis 4 Monaten eine 2-jährige Bindung. Bei einer Fortbildungsdauer von 6 Monaten bis zu einem Jahr keine längere Bindung als 3 Jahre. Und bei einer mehr als 2-jährigen Dauer eine Bindung von 5 Jahren zulässig. Abweichungen davon sind jedoch möglich, betont das Bundesarbeitsgericht. Eine verhältnismäßig lange Bindung kann auch bei einer kürzeren Ausbildung gerechtfertigt sein, wenn Sie als Arbeitgeber ganz erhebliche finanzielle Mittel aufwenden oder die Teilnahme an der Fortbildung dem Mitarbeiter überdurchschnittlich große Vorteile bringt. Zusammenfassend ist also festzuhalten, es geht nicht um rechnerische Gesetzmäßigkeiten, sondern um richterrechtlich entwickelte Regelwerte, die ja leider aus Arbeitgebersicht einzelfallbezogene Abweichungen ermöglichen. Mit anderen Worten, es kommt auf den Einzelfall an. Zur Ermittlung der zulässigen Bindungsdauer sollten Sie im Fall der Fälle auf jeden Fall einen Arbeitsrechtler hinzuziehen und am besten den Fachanwalt für Arbeitsrecht Ihres Vertrauens um Rat fragen.
Ja, Jens Buchwald hat ja gerade über die Bindungsdauer gesprochen. Gemeint ist hier der Zeitraum, den der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber bleiben muss, um nichts zurückzahlen zu müssen. Wenn Sie hier eine angemessene Länge vereinbart haben, dann ist eine Rückzahlungsvereinbarung allerdings nur dann wirksam, wenn der Rückzahlungsbetrag über den Zeitraum der Bindungsdauer nicht gleich bleibt, sondern nur dann, wenn er geringer wird, je länger der Arbeitnehmende nach Abschluss der Fortbildungsmaßnahme beim Arbeitgeber bleibt. Hier halten die Gerichte eine monatliche Reduzierung im Verhältnis zur Bindungsdauer für angemessen. Ist also die Bindungsdauer 24 Monate, muss vereinbart werden, dass sich der Rückzahlungsbetrag für jeden vollen Monat, den der Arbeitnehmer nach Abschluss der Fortbildung beim Arbeitgeber bleibt, um 1/24 reduziert. Kleines Beispiel. Endet die Fortbildungsmaßnahme am 30.06. und betrugen die Kosten 4.000 Euro und war die Bindungsdauer 2 Jahre und der Mitarbeiter scheidet zum 31.12. des gleichen Jahres aus, also 6 Monate nach Ende der Fortbildung, muss der Rückzahlungsbetrag um 6/24, also letztlich 1/4, reduziert werden. Ergebnis, der Arbeitnehmer müsste 3.000 Euro der aufgewendeten 4.000 Euro zurückzahlen. Ein weiterer Punkt, der auch noch in eine solche Vereinbarung rein muss, ist, bei welchem Beendigungsgrund die Rückzahlungsverpflichtung dann greifen soll. Klar ist hier zumindest mal Folgendes. Eine Klausel, die Arbeitnehmer zur Rückzahlung von Fortbildungskosten unabhängig vom Beendigungsgrund verpflichtet, die ist unwirksam. Das hat das Bundesarbeitsgericht schon im Jahr 2007 entschieden. Die Idee der Gerichte dahinter ist, dass der Arbeitnehmer durch seine eigene Betriebstreue Einfluss auf die Rückzahlungsverpflichtung nehmen können soll. Das kann er logischerweise nicht, wenn er auch dann die Kosten zurückzahlen muss, wenn er für das Ende des Arbeitsverhältnisses gar nichts kann. Wann geht eine Rückzahlungsverpflichtung nicht? Naja, wenn der Kündigungsgrund aus der Sphäre des Arbeitgebers stammt. Zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber betriebsbedingt kündigt. Wenn es einen Aufhebungsvertrag aus betriebsbedingten Gründen gibt und auch sogar, wenn der Arbeitnehmer vor dem Hintergrund betriebsbedingter Gründe kündigt. Das gleiche gilt, wenn der Kündigungsgrund aus der Sphäre des Arbeitnehmers stammt, ihn aber kein Verschulden daran trifft, nämlich wenn der Arbeitgeber zum Beispiel krankheitsbedingt kündigt oder wenn es einen Aufhebungsvertrag aus krankheitsbedingten Gründen gibt oder der Arbeitnehmer selber krankheitsbedingt kündigt. Das Bundesarbeitsgericht hat sogar in einem Urteil aus dem Jahr 2023 klargestellt, dass Rückzahlungsklauseln auch jede vom Arbeitgeber zumindest mitveranlasste Eigenkündigung des Arbeitnehmers von der Rückzahlungsverpflichtung ausnehmen muss. Das gilt sogar auch dann, wenn die Rückzahlungspflicht durch ein wiederholtes Nichtablegen der Abschlussprüfung ausgelöst wird. Ja, und was ist der Clou an diesen Ausnahmen? Die müssen alle in der Vereinbarung genannt werden. Also es muss genau gesagt werden, bei welchen Beendigungsgründen die Rückzahlungsverpflichtung eintreten soll und bei welchen nicht. Ansonsten ist die Klausel unwirksam. Ja, wann geht denn nun die Rückzahlung? Also die geht dann, wenn die Beendigung auf einer wirksamen verhaltensbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber oder durch einen entsprechenden Aufhebungsvertrag erfolgt. Und natürlich geht sie auch, wenn der Arbeitnehmer selber kündigt, zumindest dann, wenn der Arbeitgeber diese Kündigung zumindest nicht mitveranlasst hat. Ja, Sie sehen, die Erstellung einer wirksamen Rückzahlungsvereinbarung ist ein durchaus schwieriges Geschäft. Da stellt sich natürlich die Frage, ob es Alternativen zu einer solchen Vereinbarung gibt. Und dieser Frage geht jetzt Jens Buchwald nach.
Ja, in der Praxis wird aktuell immer wieder versucht, mit Konstruktionen eines Darlehensvertrages zu arbeiten. Das ist allerdings in diversen Urteilen von der Rechtsprechung nicht gebilligt worden, sondern dort wurde jeweils dann entschieden, dass die Konstruktion eines Darlehens, welches meistens in Kombination zu einer Fortbildungsvereinbarung, in der dann selbst keine Rückzahlungsklausel war, sehr wohl als Einheit zu sehen ist und als einheitliches Vertragsverhältnis, sodass dann dort auch wiederum die Grundsätze, die wir eben vorgestellt haben, auch auf eine solche Darlehenskonstruktion anwendbar seien. Zu zulässigen Alternativen jedoch folgende Beispiele. Sie können zum Beispiel statt einer Rückzahlungsklausel können Sie auch über die Vereinbarung einer längeren Kündigungsfrist nachdenken und so eine Bindung des Arbeitnehmers auch für den Zeitraum nach Abschluss der Fortbildungsmaßnahme sicherstellen. Die Frage, die sich dann natürlich aufdrängt, ja, auf welche Dauer kann denn eine Kündigungsfrist wirksam verlängert werden, beziehungsweise wie lang ist zu lang? Und da hatten wir Ihnen in der Vergangenheit bereits auch schon mal ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Oktober 2017 vorgestellt, wo eine Kündigungsfrist von sage und schreibe 3 Jahren zum Monatsende vereinbart worden ist. In dem Fall hatte das Bundesarbeitsgericht jedoch entschieden, das sei unwirksam. Ja, in diesem Zusammenhang hatte der Arbeitgeber eine zwar recht deutliche Gehaltserhöhung zusammen mit der Verlängerung der Kündigungsfrist vereinbart. Das Ganze wurde jedoch als unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers angesehen, weil tatsächlich das vorher sehr niedrige Gehalt auf ein Gehalt von 2.800 Euro brutto für einen Speditionskaufmann angehoben wurde. Und dass die Berufsfreiheit des Speditionskaufmannes aus Sicht des Bundesarbeitsgerichts unangemessen eingeschränkt hat. Also das Bundesarbeitsgericht hat da betont, dass insbesondere bei Mitarbeitern mit einem geringen Verdienst die Vereinbarung von sehr langen Kündigungsfristen als kritisch angesehen wird, weil diese Mitarbeiter natürlich ein hohes Interesse an einer beruflichen Weiterentwicklung haben und natürlich auch in der Regel an einer höheren Vergütung. Zulässige, sehr lange Verlängerungen der Kündigungsfrist finden sich in der Rechtsprechung regelmäßig im Zusammenhang mit Mitarbeitenden, die eine herausgehobene Position und ein herausgehobenes Gehalt beziehen. Zum Beispiel hatte das Landesarbeitsgericht Nürnberg im Jahr 2019 in einer Entscheidung festgestellt, dass die Kündigungsfrist von 2 Jahren bei einem Einkaufsleiter mit einer jährlichen Mindestvergütung von 400.000 Euro im Jahr noch okay sei und hat in diesem Zusammenhang auch angemerkt, ja, wenn man den Arbeitnehmer durch ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot 2 Jahre binden könne, dann sei auch eine 2-jährige Kündigungsfrist in Ordnung. Sie müssen als Arbeitgeber bei der Vereinbarung längerer Kündigungsfristen also auch immer sehr genau prüfen, was für eine Konstellation haben wir hier. Bis zu welcher Dauer darf eine Kündigungsfrist verlängert werden? Entscheiden hierbei unter anderem die Gehaltshöhe, die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und, ja, so leid es uns tut, mitunter ist hier weniger einfach mehr. Das Problem, welches sich hier Arbeitgebern stellt, ist ganz einfach: Wenn die vereinbarte Kündigungsfrist unwirksam ist, dann gilt automatisch die gesetzliche Grundkündigungsfrist und das, was Sie mit der verlängerten Kündigungsfrist bezwecken, nämlich eine längere Bindung des Arbeitnehmers, das verkehrt sich dann ins Gegenteil. Ich greife aber nochmal kurz das Stichwort nachvertragliches Wettbewerbsverbot auf, welches ich eben schon im Rahmen der Ausführungen zur verlängerten Kündigungsfrist erwähnt habe. Auch ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot kann eine mögliche Maßnahme sein, den Arbeitnehmer zwar nicht unbedingt direkt länger an das Unternehmen zu binden, aber jedoch Wettbewerb seitens des Arbeitnehmers zu verhindern. Nachteile eines solchen nachvertraglichen Wettbewerbsverbots jedoch, das kann recht teuer sein. Und es kann natürlich auch sein, je nachdem, was für eine Fortbildung hier einschlägig ist, dass diese Fortbildung auch bei Nicht-Wettbewerbern oder Nicht-Konkurrenten genutzt werden könnte. Dann greift dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot eigentlich gar nicht so wirklich sinnvoll. Der Arbeitnehmer kann dann seine Fortbildung woanders nutzen und gleichfalls kann er dann auch die Karenzentschädigung beziehen. Ja, also dementsprechend muss man da genau gucken, ob ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot mit dem Ziel, den Arbeitnehmer von Konkurrenten fernzuhalten, tatsächlich in dieser Konstellation das richtige Mittel der Wahl ist. Weitere Informationen zum Thema Wettbewerbsverbote und nachvertragliche Wettbewerbsverbote finden Sie auch in Folge 27 unseres Podcasts, wo wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben. Hören Sie gerne nochmal rein.
Ja, und das war es auch schon mit der heutigen Folge. Wie immer freuen wir uns über sehr gute Bewertungen, über Weiterempfehlungen und natürlich, dass Sie unserem Podcast folgen. Die nächste Folge, die werden Sie am 4.11. hören können. Die hat das Thema Probleme bei der Zustellung von Kündigungen. Für diese Folge haben wir wieder einen ganz tollen Interviewpartner bzw. Interviewpartnerin gewinnen können, nämlich Frau Dr. Lossmann, Richterin am Arbeitsgericht Hamburg. Darüber freuen wir uns sehr und hören Sie rein, damit Sie auch dieses tolle Interview hören können. Wenn Sie vorab Fragen haben, können Sie uns die natürlich wie immer zuschicken. Unsere E-Mail-Adressen in den Shownotes, das wissen Sie. Vielen Dank, dass Sie sich wieder für uns entschieden haben. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf ein baldiges Wiederhören. Tschüss aus Hamburg. 1, 2, 3.